Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Herzlichst willkommen bei einer neuen, frischen, frechen und vor allem sensationellen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Danke, Peter.
Danke.
Spoiler-Alarm. wir begrüßen euch heute zu einer sensationellen, deswegen sensationellen Folge, weil wir heute ein Thema aufarbeiten, das uns allen am Herzen liegt, und das ist das Thema Gästeland Österreich. Und aber wir kommen noch später dazu. Bitte nur bear with me. Lieber Herr Stürmer, du schaust sowas von gut aus heute. Es ist fast schon...
Erdrückend, oder?
Fast schon erdrückend, ja.
Hallo. So geht es mir in der Früh immer beim Spürgel schauen. Denke ich mir, wie geht das? Wie schaffst du das? Ja, da schaue ich eher weg oder nicht in den Spürgel rein. Grüß euch von meiner Seite. Freut mich, dass ich wieder begrüßen darf. Und mir hat das Intro schon taugt. Du hast sehr oft frisch gesagt, so viel mir heute wieder. Nein, es geht alles gut. Pfeift es, zum Friseur muss ich wieder mal, oder zumindest einmal rasieren wieder. Weil so lang trage ich es selten, hast. Das ist eine Viertagesfrisur. Und wer mich halt kennt, das habe ich nicht so oft. Nein, aber heute haben wir ein spannendes Thema, auf das freue ich mich schon irrsinnig wieder. Ich meine, der Andi hat das schon ein bisschen gespoilert, wer heute wieder da ist. Und wir freuen uns schon recht auf die Folge. Wir haben zuerst eine kleine Besprechung gehabt am Garten beim Bier, war auch ganz lässig.
Ja, ist mal was Sonnenschein,
Sonnenschein draußen, endlich wieder mal ein Bier trinken.
Endlich Ewig Sommer.
Endlich Bier, Sommer. Bier.
Und wir sind deinem Rat gefolgt, Herr Stürmer. Sommergetränk. Wir starten heute einfach einmal mit einem Bier.
Genau. Das ist immer eine gute Idee. Also mit dem Bier liegst du eigentlich nie falsch. Das ist das Gute.
Aus dem richtigen Gebinde.
Ja, wenn es draußen kalt ist, geht ein Bier. Und wenn es so heiß ist, geht ein Bier natürlich nur besser. Und wenn es so heiß ist, trinkst du ein Rotwein nicht so gern. Da greifst du jetzt ein Weißwein zurück. Und ich finde das so wie ein Schweizer Taschenmesser mit 737 Positionen. Das ist einfach universell einsetzbar.
So wie ein bisschen, das ist der Bear Grylls unter den Getränken.
Der First Aid Kit praktisch. Dass einfach sicher nichts schief geht.
Vielleicht bevor wir loslegen, wir haben ein wunderbares Stürmers feine Klinge heute kredenzt gekriegt. Erzähl mal kurz, was haben wir denn da?
Was du gesagt hast, du hast eh schon Hunger. Ich habe mir gedacht, machen wir wieder mal eine kleine Verkostung. Ich habe heute wieder mal klassisches, weil drei Fleischtiger am Tisch sitzen. Und ich habe heute mein klassisches Tartar mitgenommen, dann unser Bio-Tartar, das Gehackte. Was dir, glaube ich, ein bisschen zu grob ist, hast du mir gesagt, gell? Weil das ist nicht ganz so... dann erzähl noch weiter auf jeden Fall. Wenn wir fertig sind mit der Folge, werden wir heute drei neue Körnungen, Mischungen probieren vom veganen Tartar. Weil jetzt oft die Kritik ein bisschen gekommen ist, oder die Kritik nicht, aber der Einwand, es ist schon ein bisschen fein und ich muss sagen, es war einmal schon gröber. Aber mein Fleischhacker hat jetzt einen neuen Fleischwolf gekriegt, der weniger Druck aufbaut, sage ich jetzt mal, fürs Fleisch. Also der arbeitet sauberer, ist das Fleisch super, das Vegane nicht so gut.
Ah.
Weil das macht er jetzt mit einem separaten Verschierer alles, dass das alles getrennt ist, das Ganze.
Nimmt man das beim Veganen dann auch Fleischhacker?
Der Vegetarian Butcher ist das dann. Genau. Ja, gibt's ja die Firma.
Ja, ja.
Und auf jeden Fall habe ich jetzt gesagt, jetzt machen wir verschiedene Körnungen. Jetzt probieren wir 6mm, 8mm, dann Cocked auch. Und okay. Das habe ich mitgenommen und das können wir dann noch kosten. Das wird interessant, weil ich glaube, dass das Mundgefühl generell beim Tartar sehr, sehr ausschlaggebend ist. Und ich war halt wieder in Wien und am Vormittag und habe mit ein paar Leuten geredet und das berühmte Lokal jetzt mittlerweile, das Tartaria Maria. Das kennst du, oder? Das macht auch voll viele verschiedene Tartars wirklich gut. Die haben die Idee umgesetzt vor 3-4 Jahren, was ich vor 15 Jahren schon gehabt habe. Wirklich, wir haben schon mal mit Leuten geredet, mit ein paar, die was auf
Flieder haben. Aber aus Lokal halt.
Nein, ich wollte am Naschmarkt eine halbe Parzellen kaufen.
Ja, ist geil.
Eine halbe Parzellen und nur rein alles, was sie um der Tartrad machen.
Geil.
Das habe ich 2011, haben wir mit einem Chris Münster geredet, der gut vernetzt in Wien ist, der ziemlich viel Flieder hat. Aber ich habe gesagt, das ist, wie soll man das zurückzahlen? Ich glaube, da hätte man da zumindest zahlt 600.000 oder 800.000 Euro.
Nur hinten. Für unsere 2 Millionen deutschen Zuhörer, Flieder ist gleich Geld.
Ach so, ja. Kohle, Schmuck,
genau.
Diri. Ja, und auf jeden Fall war ich dort und die haben sie mich auch immer gewolft. Das im ersten Bezirk. Also die verschieren auch alles. Also ist die Frage, der Tartar immer gehackt. Ich kenne so viele Haubenbetriebe, wirklich so viel. Die lassen es zweimal durch den Verschierer durch. ist wirklich fein, auch einen guten Geschmack, das Rindfleisch passt, das ist wirklich perfekt gemacht. Aber ich sage, es muss nicht immer ein Cocktail sein, das gut ist. Und das versuche ich jetzt dann mit dem Veganen nur ein bisschen anzupassen. Weißt, das wird vom Produkt nichts ändern, bei der Sauce, was so ausschlaggebend ist. Es wird sich einfach im Mundgefühl, möchte ich ein bisschen gröber werden.
Genau. Im Mundgefühl willst du ein bisschen gröber werden.
Ja. Ja,
interessant. Also das kann sich jeder jetzt einfach einmal auf der Zunge zergehen lassen.
Nicht jeder denkt so wie du, Andi. Aber ich hoffe, fast jeder.
Wir haben ja das Thema, für was man sich so schauen muss, oder eben auch nicht, haben wir ja letztes Mal mit unserem wunderbaren Stargast schon bearbeitet. Aber heute, bevor wir drauf kommen, vielleicht noch ein ganz kurzes Intro. Ich war ja jetzt die Wochen auf der Regalmesse. Das ist ja die Handelsmesse oder die Messe für den Lebensmitteleinzelhandel. War in Wien, war spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Sind wir ja schon seit, glaube ich, 12 Jahren Aussteller. Mit der Harrison Business Ware, und ich habe immer so einen kleinen Gusto-Happen, immer einen Kühlschrank mit, wo der zufälligerweise mit Transecco gefüllt ist. Naja, Zufall. Und da werden immer die ganzen Lebensmittelinnovationen und alles irgendwie vorgestellt, was halt in diesem Jahr so in den Handel kommt. Es tut sich schon was im Handel. Also ich hab jetzt gesehen, es gibt wirklich genug Neues. Also ich war recht erstaunt, wie viel trotzdem innovativ kommt. Habe ein paar Gespräche geführt mit Leuten und haben gesagt, das ist witzig. Und zum Beispiel, es gibt viele Hersteller, die haben natürlich den überwiegenden Teil Standardsortiment. Aber er hat gesagt, sie verkaufen deswegen auch viel vom Standard, weil sie viel andere Sachen machen. Also man geht dann hin, das ist dieses typische, kennt ihr dieses Pepsi-Cola und Coca-Cola-Automatenphänomen? Ist das bewusst bekannt? Gibt's seit den, glaube ich, die erste Studie war, glaube ich, in die 70er Jahre in Amerika. Da hat man neben einem Coca-Cola-Automaten einen Pepsi-Cola-Automaten gleich daneben hingestellt. Und die Erwartungshaltung war eigentlich, dass wahrscheinlich sich der Absatz bei jedem Automaten dann halbiert von dem, was vorher war. Aber es ist ganz was anderes rausgekommen. Nämlich beide Automaten haben nachher, also besser gesagt, vorher Coke 100% Umsatz und nachher haben beide Automaten zusammen 250% Umsatz gehabt. Also das heißt, jeder für sich hat davon profitiert, dass der andere da war. Weil die Entscheidung im Kopf dann eine andere ist. Nicht mehr, trinke ich jetzt ein Coke oder trinke ich keine, sondern trinke ich ein Coke oder trinke ich ein Pepsi. Also man hat sich dann einfach nur zwischen zwei Sachen entschieden und hat halt dem sein Favorite gegeben, was man halt mag. Und
aber du kannst davon nicht mehr aus. Weißt, das ist ja genau. die geschlossene Frage stellen. Was
ganz genau.
Und mit einem Ja zum Beantworten ist, sondern was für Dessert magst du? Magst du einen Kaiserschmarrn oder magst du einen Apfelstrudel? Und dann fällt die Möglichkeit, dass der Kaiserschmarrn Apfelstrudel sagt, viel höher als was
ganz genau. Magst du. Genau das ist dort passiert. Mhm. Und das ist praktisch die Basis von dieser Geschichte. Und sie sind draufgekommen, dass eine Konzentration beziehungsweise die Auswahlmöglichkeit eben eine höhere Abschlusswahrscheinlichkeit gibt, als wenn es nur eine Möglichkeit gibt. Der Mensch will gerne eine Auswahl haben, egal ob er es dann nutzt oder nicht, aber er hätte gerne eine Alternative.
Lustig, ich war gestern beim Spar zum Schluss noch und habe, was 25% war, habe geschaut und da hat es einen Lachs gegeben. Kenne ich ja, Lachs ist oft im Angebot. Und der hat dann mit 25% Abzug 9,90 gekostet. Und ich habe dann Verkäuferin, die kenne ich, ein bisschen mit ihr geredet. Und dann habe ich gesagt, geht das oft? Sagt sie, da haben sie eh weniger da. Aber es wird prozentuell viel gekauft, seitdem sie eingelistet haben. Dann sind wir genau wieder beim Gleichen. Bietest du was an? Aber es gibt immer wen, der es kauft. Und ich glaube, das passt da halt ganz gut zum Thema.
Ganz genau.
Sagt, was bietet man an und für was steht man überhaupt? Und wer kann es in Österreich zurechtfinden oder im Tourismusgebiet? Und
ich würde sagen, jetzt lassen wir die Katze aus dem Sack. Und ich stelle unseren wunderbaren Stargast einmal vor. Peter Eder ist der Chefredakteur vom Prostmagazin. Dankenderweise auch live heute bei uns wieder mal vor Ort und hat sich die Zeit genommen, dass er sich mit uns zwei Spezialisten oder Spezies, Zauberer, glaube ich, werden wir auch manchmal genannt. Übrigens, ich hab deine Rittersportdinger gefunden. Ja, du musst mir nachher erinnern, habe ich nicht gegessen. Ich habe es extra wirklich aufgehoben.
Wirklich? Ich glaube eher, dass du nachgekauft hast.
Nein, ich habe es echt aufgehoben, weil ich habe es auf Zeiten da. Anyways, auf jeden Fall, Peter Eder, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns kommst. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Wir fangen 2 Stunden später an.
Ich wusste, dass das kommt.
Ja, sicher.
Zu jedem Punkt gleich nehmen, oder?
Nein, Moment, ich bin jetzt fertig. Ja, also 2 Stunden später und bin Gott sei Dank verköstigt worden, weil sonst müsste jetzt jemanden umbringen. Ach, das kann man nicht sagen.
Nein, das darfst du schon. Übrigens, Peter kommt später.
Hey, servus, Peter, von meiner Seite. Prost, mal gleich mal, oder?
Ah, ja. Schön, dass du die Geduld hast zum Wohl. Heute trinken wir nämlich wieder mal was richtig schön Klassisches. Flamboy Apfel-Rosé-Schaumwein. Summer Drink.
Flamboy, das passt ja gut zur Pride Parade zum Wochenende in Wien. Mhm.
Aber, also 2 Stunden später, ja, ich bin schuld an die Stürmer.
War nicht meine Stimme.
Ja, das war ja super. Ich hab eine WhatsApp gekriegt. Der Andi kommt leider, verspätet sich um 15 bis 20 Minuten. Da hast du schon gewusst, dass du viel später kommst. Aber egal, wir sitzen jetzt da und wir haben erst einmal einen Termin gehabt, der so über das Netz gegangen ist. Die letzte Aufnahme, die nicht sehr tontechnisch gut gelaufen ist, aber das ist ja jetzt auch Vergangenheit.
Verschüttete Milch.
Ja, verschüttete Milch. Man kann es aber noch hören, oder?
Ja. Definitiv. Ich glaube, es heißt Schaum die du Drecksau, ja. Also um diesen Titel auch, der uns ja auch schon angekreidet wurde, weil man, glaube ich, nicht gescheit lesen kann.
Ja, wir haben es auch
das Schaum mit A und dem O drauf.
Ja, ich glaube eher, dass die Drecksau ausschlaggebend war. Aber Folge 49, falls es mich interessiert.
Genau. Aber heute haben wir ein extrem spannendes Thema, weil in der Juni-Ausgabe, die ja online sozusagen heute veröffentlicht wird, wenn diese Folge rauskommt, beziehungsweise, ich glaube, in wenigen Tagen dann die Printausgabe noch geschossen wird.
Genau, nächsten Montag.
Ich glaube, Montag, genau.
23.
Gibt es einen wirklich extrem interessanten Leitartikel zum Thema, ich versuche es einmal aus meiner Sicht in einem Satz zusammenfassen. Wir wissen eigentlich gar nicht in Österreich, was für einen touristischen Schatz wir eigentlich haben. Und mit diesem Trigger würde ich jetzt einfach einmal bitten und sagen, um was geht's da bei diesem Thema? Warum bist du überhaupt jetzt auf das sensibilisiert worden? Österreich als Tourismusland? Woher kommt diese Wichtigkeit, was wir da in Österreich eigentlich haben?
Also sensibilisiert für das Thema bin ich schon länger, weil ich schon länger international unterwegs bin, in Südafrika, in den Vereinigten Staaten, in Südamerika. Und dort ist mir aufgefallen, wie sehr reiche, wie groß die Schere zwischen reich und arm ist. Wie sie bei uns in Europa nicht ist und in Österreich speziell auch nicht ist. Ja, es gibt war die Schere auch bei uns, klar, nur nicht in diesem Ausmaß, wie das in Südafrika oder Brasilien oder Amerika der Fall ist.
Du warst ja auf einer Reise. Kann das auch ein bisschen damit zu tun haben?
Ja, eben. Und ich war jetzt eben vor kurzem in Brasilien unterwegs und habe mir verschiedene Städte angeschaut und schon im Hotel bei der Ankunft haben die gesagt, wenn ihr euch ein Taxi bestellen wollt, nur ein Uber und nehmt kein normales Taxi. Wenn ihr bestellt am Handy innerhalb des Hotels, nicht draußen. Geht's nicht in dieses Gebiet, sondern nur in die für Touristen empfohlenen und so weiter und so fort. Ja, also es war so, dass sie, und jeder kennt das, also die Favelas in Brasilien sind jetzt sicherer, als sie das noch vor 10 Jahren waren, aber es ist trotzdem immer noch eine Challenge für einen Touristen, dorthin zu gehen. Sollte man nicht machen.
Aber diese, ich nenne es jetzt einmal regionalen Spezialitäten, das kann man ja ein bisschen so nennen. Vielleicht darf ich da dazu auch was sagen, das ist witzig, ich war vor ungefähr 15 Jahren in Brasilien, also kann sein, dass sich das groß geändert hat, aber wir haben also eine ziemlich große Tour gemacht. Also Rio waren wir sind runtergeflogen zum, zum Stones-Konzert, die in Rio gespielt haben damals. Und Stones in Rio war das eines der größten Konzerte ever mit 1, oder 2,1 Millionen Leuten. Total irre. Also die ganze Copacabana war voll mit Leuten.
Ja, sag mal an, sie ist jetzt die Lady Gaga und die hat, Einzelperformerin. Ja. Also die.
Aber sagen wir mal, in dieser Liga und die Copacabana, die du ja selber gesehen hast, die ja glaube ich 10 Kilometer lang ist und mehrere hundert Meter breit, ist ja ein Riesenstrand, war knackvoll von vorn bis hinten mit Leuten. Und da habe ich gesagt, hey, da müssen wir hin, weil große Konzerte oder beziehungsweise solche echten Happenings, da das taugt mir einfach. Dann haben wir gesagt, das kombinieren wir und dann haben wir Brasilien-Rundreise gemacht. Und dann waren wir, glaube ich, 4 Tage oder so, waren wir in Rio und dann haben sie uns genau das Gleiche erzählt. Uber hat es noch nicht gegeben, aber ich sage jetzt einmal, alles, die Hotelleute haben uns das alles organisiert, damit das safe ist. Und ich habe mir dann gedacht, hey, man, die wollen mich da pflanzen, gell, weil, und dann bin ich in der Nacht ausbuchst einmal. Und bin zu Fuß vom Hotel, und das war ungefähr so ein Kilometer vom Strand entfernt, bin dann zu Fuß praktisch am Strand abgegangen in die Vergnügungsmeile da unten. Und ich habe dann verstanden, was sie gemeint haben, weil da brennen wirklich die Mülltonnen, liegen die Halbhinnigen umeinander, es ist wirklich hardcore. Also das war jetzt nicht, das war, und ich habe mir eigentlich nichts gedacht dabei, weil man dachte, ich bin eh unzerstörbar, Gott sei Dank ist auch nichts passiert. Aber dieses soziale, extreme Gefälle war damals brutal. Brutal. Also die Reichen sind praktisch mit den fetten Autos neben einer Horde von Obdachlosen herumgefahren. Das war ganz schräg irgendwie. Und wir haben einen Tax, also wie nennt sich das, einen Local Guide gehabt, also einen, das Wort Führer möchte ich nicht in die Hand nehmen, aber einen, der uns das Land sagen oder auch gezeigt hat, wirklich gut. Deutschsprachig nämlich, war in dem Fall tatsächlich nicht so schlecht, weil wir kein Portugiesisch kennen. Und der hat uns 17.000 Warnungen gesagt, dort darfst du nicht hin, zu der Zeit, da darfst du nicht hin, dort darfst du allein nicht hin und. Also ich bin mir vorgekommen wie im goldenen Käfig.
Ja, und Reiche sind dort, leben dort im goldenen Käfig, weil die alle ihr Eigentum einsperren, also es gibt hohe Zäune, es gibt NATO-Draht drüber, es gibt Securities und es ist wirklich Militärpolizei, die in diesen Tourismusregionen auf die Touristen aufpasst, dass nichts passiert, wenn man über diese Linien der empfohlenen Straßen rüber draus geht, dann ist man selber schuld. Also es ist ein Gefühl der Angst, die einem beschleicht, und man kennt das aber nicht als Österreicher.
Unser Guide hat uns erzählt, die haben auf der Autobahn mit zwei anderen Autos einfach zubedrängt, haben ihn zum Stehen gebracht, haben ihn mit Maschinenquer aus dem Auto rausgeholt, zur Belustigung der Gruppe dann ausziehen lassen, haben ihn dann nackert heimgelassen. Das Auto war weg und alles andere auch. Und da er aber local war, haben sie ihm auch kein Geld, weil die haben gewusst, okay, ich meine, da gibt es nichts zum Holen. Aber er hat gesagt, wenn du da eine Touri bist, dann machen sie, damals haben sie es genannt, die Bankomat-Tour mit dir, da zahlen sie zu jedem Bankomaten und du musst halt überall schauen, was du kriegst, damit du mit deinem nackerten Leben davon kommst. Mhm. Also er hat gesagt, das ist viel härter, als du glaubst, solange du das nicht erlebst, ist alles safe. Aber ich glaube, wenn du das einmal erlebt hast, glaube ich, stelle ich mir nicht so lustig vor.
Also das heißt praktisch, am brasilianischen Straßenstrich ist ein Tripper und Sackratten ist das geringste Problem.
Ja, oder? Genau.
Sozusagen.
Bankomaten sind das größere Problem.
Aber ihr hört außer, ihr habt eure Erfahrungen von Brasilien jetzt geteilt. Dem Artikel, glaube ich, geht es besser um das, dass wir in Österreich ein sicheres Land haben. Und vielleicht kannst du ein bisschen auf das eingehen, weil wir haben im Vorgespräch auch schon drüber geredet, dass man auf eine gewisse Gästeschicht, die was sich bei uns super wohlfühlt, nicht verstecken muss. Dann lese bitte den Artikel, da geht es ja um das, dass sich der wohlhabende Mensch eigentlich unter das Volk mischen kann, nicht aussticht, weil jeder gut angezogen ist, sich frei bewegen kann, seinen Urlaub richtig genießen kann in jedem Ort und in jedem Wünge. Ja, ob es jetzt in Wien, am 20. Bezirk früher, war das auch verschrien. Sind auch schöne Gegenden mittlerweile geworden.
Ja, ich war am Österreichischen Tourismustag und da ging es auch eben unter anderem um Potenzialmärkte. Das war eine Veranstaltung der Österreich-Werbung. Und das Faszinierende daran war zu sehen, wie viel oder wo der Need der Touristen, die mehr Geld haben und mehr Geld ausgeben und weniger jetzt auf den Euro schauen oder auf den Dollar schauen, wie groß der ist. Und mir ist aufgefallen, dass das Thema Sicherheit gar nicht so im Fokus war, schon auch.
Aber was ist das Argument?
Als Argument, ja. Und Österreich ist eben ein extrem sicheres Land. Ja. Und wir, uns Österreichern ist das, wenn wir nicht rausfahren, überhaupt nicht klar. Ja, das war für mich jetzt bei jeder Reise, die ich da früher angesprochen habe, ein Punkt, den habe ich gewusst, ja, aber ich kannte dieses Gefühl nicht. Ja. Und wenn man jetzt, also wir haben Bekannte zum Beispiel in Südafrika, wenn man dann von einem Ort zum anderen fährt, wenn man eingeladen ist zum Essen, dann fährt man von einem vor zum anderen. Ja. Weil dann gehen dann die automatischen Türen auf, dann ist man in einer Schleuse drinnen, dass niemand von außen reinkommen kann. Wie gesagt, oben drüber NATO-Draht, große Hunde überall, wo man sich denkt, wo bin ich da eigentlich? Ja. Weil das gibt es bei uns so nicht.
Vor allem, was mir persönlich aufgefallen ist, man fühlt sich ja, wenn die Sicherheitsmaßnahmen so groß sind, nur unsicherer. Also Beispiel, wir waren in Ägypten auch vor Jahren, also auch schon wieder länger her, die sind mit einem Kaliber 50 mit zwei großen USMG bei der Hotel-Einfahrt gestanden. Wir reden von schweren Maschinengewehr, mit dem du normal Panzer jagst, sind vor dem Hotel gestanden. Und tatsächlich in der Woche, wo wir dort sind, sind ein paar Touristen von einem Hotel weiter verzerrt worden. Also das ist jetzt nicht nur Show gewesen. Und der Tross, wir sind von Hurghada damals noch zu den Pyramiden gefahren. Das ist ein ziemlich langer Trip, 10 Stunden mit dem Bus. Da ist Militär mitgefahren, aber nicht wenig. Also da sind, glaube ich, hinten und vorn, glaube ich, 10 Militärautos mit einem Haufen Leute, mit richtig viel Bewaffnung. Also,
in Ägypten, echt?
Ja, wenn ich das sage. Aber es war richtig, es war ein Tross vom Militär, aber massiv beschützt. Und die haben gesagt, das machen sie nicht zur Gaudi. Weil das wirklich auch tatsächlich sagen, wenn da mit den Touristen was passiert, ist das medial natürlich ein Shitstorm, das kannst du dir nicht vorstellen. Und ich meine, du hast deinen Artikel ja so schön genannt, superreich, sozialarm. Was hat die zu dem Titel bewogen?
Naja, es ist schon so, also dass wir hier in Europa und eben besonders in Österreich im Verhältnis zu anderen Ländern ein ausgeglichenes Sozialsystem haben. Ja, also wir haben, oder überhaupt ein Sozialsystem haben. Das funktioniert im Großen und Ganzen. Sicher gibt es überall Kritikpunkte. Ja, und wenn man, das ist so wie in einer Familie. Innerfamiliär streitet man herum, nach außen ist man stark. Und da ist Österreich eben sehr stark, was den Vergleich betrifft. Ein anderes Thema ist die Emanzipation der Frau, ja, die bei uns seit den 70er Jahren, früher schon, aber seit den 70er Jahren der Frauenbewegung, die aus dem 19. Jahrhundert kommt, so richtig losgegangen ist. Gesetze haben sich geändert und ist immer noch nicht, ist immer noch verbesserungswürdig, logischerweise, das wissen wir eh. Wie gesagt, das wäre innerösterreichische Diskussion, aber im Vergleich mit anderen Ländern ist das unglaublich. Ja, wie frei man sich als Frau da bewegen kann.
Codewort arabische Länder. Ich weiß, das ist, will ich jetzt gar nicht so als alleiniges Beispiel sagen, aber zum Beispiel die Eva, mein geliebtes Eheweib, will ich nicht sagen, weil das klingt irgendwie so hart, aber meine wunderbare Partnerin sagt, sie fährt in diese Länder nicht, wo Frauen nicht ernst genommen werden.
Aber statistisch gesehen ist die Frauen, Emanzipation oder der Frauenwert ist weltweit rückgängig.
Das ist leider,
das ist leider nur schlimmer. Das ist
ganz schräg. Das finde ich aber ganz schlimm. Aber ich glaube, da gibt es wahrscheinlich eine ganze Latte an Gründen, gerade in dieser autokratischen Vorangehensweise,
die ja gerade
passiert. Aber da sind wir, gehen wir ein bisschen zu weit. Aber,
ja. Aber was ja, ich weiß gar nicht, ob wir da so weit gehen, weil es ist ja so, dass die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer. Und irgendwann einmal, und das, also die Reichen haben ja schon, das ist jetzt, geht jetzt so in Richtung Vorurteil, aber die Reichen haben irgendwann einmal die Idee, sich zu schützen vor der Masse, denen, der sie ja nicht vertrauen kann, weil sie damit rechnet, irgendwann mal stehen die auf und holen sich, was ihnen gehört.
Aber das ja? zieht sich ja durch die tausende Jahre Geschichte schon.
Das ist ja immer wieder passiert, ja, ja. Klar. Und ich glaube, dass man, wenn man hier Urlaub macht und sieht, wie die Menschen, die mehr und weniger verdienen, miteinander leben können, ja, dass unser Bundespräsident mit der U-Bahn in die Arbeit fahren kann und seinen Hund zum Mittagessen anführen kann im Park, ohne erstens blöd angeredet zu werden oder irgendwie nur einen Ansatz von Gefahr zu erleben. Also wenn man sich dann vorstellt, der Urlauber ist da, sieht das, dann spiegelt das dann zurück auf die eigene Erfahrung und der denkt sich, okay, wieso ist das bei uns nicht so? Und man muss irgendwie einen Ausgleich schaffen. Ja, es hat keinen Sinn mehr, das Doppelte, Dreifache zu verdienen oder das 50. Schnellboot zu kaufen, wenn das Leben dann ein goldener Käfig wird.
Aber das heißt eigentlich, sagst du mit diesem Thema eigentlich, wir haben einen Wert da, den wir unterm Wert verkaufen.
Völlig, ja, völlig. Also ich glaube, dass dieses Hinzielen auf den unter Anführungszeichen Billigtouristen kontraproduktiv für das Land ist. Also wir haben so viel Werte, die vielen eben nicht klar sind, weil sie nicht rausfahren, weil sie diesen Unterschied nicht sehen. Ist kein Vorwurf, sondern ist einfach eine Feststellung. Die sind halt gewohnt, es kommt immer der keine Ahnung, VW-Mechaniker auf Urlaub, wo aber eigentlich wahrscheinlich irgendein Firmenchef von sonst wo den gleichen Urlaub machen würde und halt das x-fache bringen würde.
Aber lieber Herr Stürmer, du hast zuerst Statistik im...
Ja, ich weiß schon, was du aussehen willst. Ja. Danke. Ich habe gerade mich überlegt, wo ich anfange, weil ich finde es ganz witzig. Wir haben vor 7, 8 Folgen in Christoph da gehabt. Und der entwickelt auch Tourismusgebiete oder ist ein Berater für Tourismusgebiete. Und ich habe den gefragt, hey, glaubst du, dass wir jetzt teuer sind? Und er hat ganz was Interessantes gefragt. Seitdem geht mir das nicht mehr aus dem Kopf und was ich total unterschreiben kann. Und wir einfach viel zu wenig nachgedacht oder viel zu wenig offen nachgedacht drüber. Der sagt, wir sind in Österreich viel zu billig, Norbe. Weil wir Qualität bieten und wenn du mit international vergleichst, ja, mit Frankreich, Espen, alles mögliche im Winter, also Wintertourismus nehme ich zum als Vergleich, sind wir viel günstiger. Ich glaube, die Grätsche geht auseinander, die Grätchenfrage wird dahingehend werden, wenn wir so viele Reiche einholen, ja, die was sich da sicher fühlen und die was sich in jede Ecke bewegen können, könnten wir ja praktisch ganz Österreich nur viel mehr ausbauen im Tourismus und da ist noch Potenzial da, aber ja. Wir dürfen uns nicht aus dem Preisfenster auskalkulieren, dass sie normal sterblich, ich muss ja noch was leisten können.
Ja, also ich war in meinen Kindheit und Jugendtagen sozusagen in den Kärntner Bergen Skifahren und da gab es die Möglichkeit für Einheimische, dass du weniger gezahlt hast als der Tourist. Und ich finde, das sollte man für den Österreicher Österreich-Card machen, ja? Also gar Kärnten oder Niederösterreich oder Badelberg-Card, sondern eine Österreich-Card, wo ich als Österreicher auf österreichische touristische Angebote günstiger zugreifen kann.
Ich glaube, das wird sich nicht durchsetzen lassen, weil da war man so wie in Deutschland mit der Maut. Die Deutschen kriegen das refundiert, die Ausland muss zahlen. Ich glaube, wenn du zur Zweiklassengesellschaft anfängst, wird schwierig.
Das hat nichts mit Zweiklassen zu tun, sondern ich bin ja als Steuerzahler in dem Land. Derjenige, der die Straßen, die Polizei, die Versorgung, also der dafür zahlt, dass das Land so ist, wie es ist. Ja? Also weil der Urlauber zahlt ja keine Steuern hier um das, was er hier haben will, nämlich Sicherheit und Lebensmittelsicherheit, schöne Gegend und. Das ist ja etwas, was wir mit unseren Steuergeldern.
Es gibt jede Gastronomie, aber Entschuldigung, ganz kurz, ja. Was ich zurück will, der Andi hat mich gerade auf die der Statistik angesprochen. Wie wir im Vorgespräch gesagt haben, was für eine Gäste sind bei uns am meisten vertreten. Also weit vorn ist Deutschland mit großem Abstand. Ich habe jetzt keine Prozente dabei, die hat es mir ausgespuckt. Niederlande, dritter Schweiz, vierter Italien, Vereinigtes Königreich, Tschechien, sechster. USA, stark im Wachstum, Belgien, Polen und Frankreich. Das, was wir jetzt angesprochen haben, Südamerika, China, Indien, Brasilien, ist da noch gar nicht drauf. Weißt? Und der Sicherheitsaspekt finde ich super gut, dass das, dass man das auch mal andenkt, dass man das auch in unsere Werte einbringt. Weil wir haben Werte mit Sicherheit, ja, und wir haben auch Qualität. Das hebt uns ja wirklich an. Und die Gegend, also unser Land ist ja schön. Da braucht man ja gar nichts.
Ich meine, ich glaube, es ist, vielleicht ist da, nehmen wir es einmal, das auslandstouristische Marketing natürlich momentan auf das ausgelegt, wo die Touristen jetzt herkommen.
Nein, also die Österreich-Werbung hat eben auf diesem Österreich-Tourismustag ihre potenziellen Märkte präsentiert. China, also Asien, Südamerika waren da eben dabei und es gab auch Vortragende, die zu den Märkten was erzählt haben. Es gibt da im neuen Prost einen Artikel dazu.
Schön, dass ich da Schmatz nehmen werde, aber ich meine, für jemanden aus Deutschland, für jemanden aus Frankreich, für jemanden aus England ist der Sicherheitsaspekt wahrscheinlich viel geringwertiger, weil das dort im großen Modo ja auch funktioniert. Vielleicht nicht so stabil, vielleicht nicht so logistisch gut ausbaut, vielleicht Infrastruktur nicht so perfekt wie bei uns oder so weitreichend. Aber für die, glaube ich, sind die Aspekte wahrscheinlich nicht so. Aber wenn du jetzt Märkte anschaust, eben wie, ich meine, Brasilien darf man ja nicht vergessen, du hast ja dort, das Land ist ja sehr
unpackbar.
Riesig. Also wir sind ja dann weitergeflogen und da haben wir ich bin dann Iguazu, Itaipu abgeflogen, Inlandsflug. Und ich habe gesagt, ich will mir das Kraftwerk einmal anschauen, weil ich habe gesagt, ich will dieses gigantomanische, von Menschenhand geschaffene Kraftwerk sehen. Ich weiß nicht, ob du dort warst, aber.
Nein, das Kraftwerk habe ich nicht
gesehen. Ist atemberaubend. Von den Wasserfällen dort jetzt einmal ganz abgesehen, aber allein das Kraftwerk war Irrsinn. Also, dass ein Mensch sowas bauen kann, das ist wie die Pyramiden, nur halt in Energiewirtschaft, total verrückt. Und dann merkst du erst, wie groß das Land ist. Ich glaube, 270
Millionen Einwohner.
Naja. Und ich glaube, ganz Mitteleuropa hat mit England, glaube ich, 350 oder
350,
was, ja. Irgend sowas. Ich meine, das müsst ihr vorstellen, das ist ein Land. Und dann kommen wir jetzt zu einem Thema Sprachen. Weil wir haben, in Österreich ist nicht alles perfekt. Das möchte ich jetzt einmal anmerken. Weil wir haben drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe immer so einen lustigen Spruch, surviving of the nettest. Ich glaube, das ist sogar offiziell so ein bisschen ein Terminus mittlerweile. Bedeutet, wer gut mit jemandem umgehen kann, wird tendenziell ein besseres Auskommen haben. Was auch immer das dann bedeutet. Und ich glaube, wie siehst du das Thema Sprachen in Österreich?
Also Österreich ist ja eigentlich, oder wenn man es jetzt auf Wien konzentriert, am Melting Pot, der so funktioniert hat, viel besser als der Big Apple New York. Dort haben sich die Leute gemischt. Da haben sich die Sprachen gemischt. Da hat sich die Kultur gemischt. Da hat sich die Kulinarik gemischt. Das ist so von der K&K-Tradition hat sich da irgendwie durchgerungen. Das hat es in meiner Jugend noch gegeben, dass man also Französisch gelernt hat oder Italienisch gelernt hat. Aber man ist nicht auf die Idee gekommen, Portugiesisch zu lernen oder Spanisch zu lernen. Das hat sich auch ein bisschen geändert. Aber es ist nicht durchgängig. Also Sprachen sollten wir eigentlich wie im Norden Europas automatisch im Kindergarten mitlernen.
Aber da fängt der Kascha viel früher zum Stinger. Da muss der Politik, was ist außerher bei dir jetzt oder bei der Frage jetzt, was auftaucht ist, sollten wir als Tourismus und Österreich mehr auf internationale Gäste eingehen, zumindest, dass man in einem Hotel Leute hat, die Portugiesisch sprechen, Spanisch sprechen, Italienisch sprechen, Französisch, ne? Also muss ja nicht jeder alle Sprachen kennen, aber du brauchst einfach eine Ansprechperson, der wirklich das Land versteht und das Ganze dann das Fulfillment man macht für die ganzen Leute, ob es jetzt Mandarin, Chinesisch, Japanisch ist. Weißt,
das ja, es geht
Leute.
Vielleicht eher darum, das Land zu verstehen und die Kultur zu verstehen, also diese kulturellen Codes, die jede Kulturregion ja anders hat, weil die Sprache wird wahrscheinlich die KI irgendwann einmal übernehmen.
Ja, aber das ist ja dann mein wollte ich gerade sagen, man sollte so 4- oder 5-Sterne-Hotel hast mit 150 Betten, keine Ahnung, und du hast einen im Service oder in der Küche oder irgendwen oder an der Rezeption, der einfach von einer, das ist schon eine große Masse, weil du kannst nicht irgendwie vom letzten Djibouti-Land irgendwo eine Sprache verlangen, die was du nicht da hast als Gast, also was wirklich viel hat, sag mal, von Brasilien hast du Portugiesisch, ja? Oder von China, die was Chinesisch spricht, weißt du, weil wenn du da drüben bist, brauchst du auch einen, der was dir das übersetzt, sonst kommst du dort auch nicht weiter. Aber wenn wir auf das mehr eingehen, müssen wir ganz bald schon anfangen, uns viel mehr am Tourismus fokussieren, meiner Meinung nach den Tourismus viel mehr unterstützen, Auslandswerbung und dann die Förderung für heimische Mitarbeiter oder generell auch Mitarbeiter einholen, das ist jetzt nicht wurscht, ob das jetzt heimisch ist, aber wir müssen da in die Integration oder in die Ausbildung von viel mehr Fachkräften Energie investieren, dass wir das überhaupt bewältigen können. Weil es hilft nichts, haben 10.000 Betten mehr, wenn wir das Personal nicht haben. Und sicher wird es anders mit KI und Roboter und Zimmermädchen und bla bla bla. Aber der Mensch bleibt trotzdem eine Gastronomie und noch was da steht.
Ich glaube, die Servicequalität beginnt damit, dass man sie zumindest einmal auf einer ganz einfachen Ebene versteht.
Ja, ja, klar. Also das ist, ja, ja. Also der Tourismus ist People Business. Ja, also muss man offen sein für draußen. Ja, also wenn wir jetzt überlegen, die politische Diskussion in Richtung einerseits, wir hätten gern Touristen da und andererseits, wir wollen aber keine Fremden oder Ausländer, das ist irgendwie eine komische Angelegenheit.
Vielleicht für alle da draußen, Tourist aus dem Ausland ist gleich Ausländer.
Ja, aber der wieder geht. Aber der wieder geht.
Also ja, oh. Ja.
Wie ist er so?
Das wird jetzt ein langes Gespräch.
Das wird ein langes Gespräch, ja. Aber, egal ob er geht oder nicht.
Brennen muss er.
Ehrlicherweise wird für die Dienstleistung ein Geld verlangt. Und egal, ob es dann ein Österreich-Card ist, übrigens, das ist leider wirklich noch EU-Recht ein bisschen kompliziert. Du müsstest dann praktisch differenzieren, EU-Bürger oder nicht EU-Bürger.
Naja, Rechte werden ja von Menschen gemacht. Das ist ja nicht so, dass das Recht irgendwo steht und wartet, bis jemand kommt und es nutzt, sondern es geht ja einfach ganz grundsätzlich um die Überlegung, es gibt ja die Kärnten-Card, es gibt ja die Niederösterreich-Card. Ja, das ist ja etwas, jemand, der hier ist und 365 Tage hier lebt, der sollte die touristischen Angebote, die er nutzen will, zum günstigeren Preis nutzen, weil er sie mitfinanziert.
Eine Art Finanzierungsabschlag, also weil man Fixkosten praktisch sowieso deckt über seine Steuern.
Ja, dann nennst du, wie du das Ding nennst, ja. Ist ja ganz egal. Aber man sollte auf jeden Fall nicht die Idee haben, Dinge einfach so teuer zu machen, dass ich dann die Bevölkerung das nicht leisten kann.
Ja, aber ich glaube, am Wochenende oder zu den Hotspots, was der zwischen Weihnachten, Silvester und Neujahr, es ist, da bringst du eh die ganzen Buden voll. Aber was tust du, wenn du jetzt einmal das Ganze so aufbläht hast, den ganzen Preisapparat, dass du zum Beispiel in der Zwischensonne die Häuser nicht mehr vollkriegst? Naja. Weil die Kohle rennt und da finde ich den Denkansatz eh gut, wenn man sagt, okay, du zahlst das Ganze jetzt schon ins System ein, du sorgst für Infrastruktur, du sorgst dafür, dass unsere Touristen schöner haben, du kriegst einen Abschlag. Zuerst haben wir gedacht, naja, aber der Superreiche, der kann sich das sowieso leisten, aber der leistet es vielleicht dann nur mehr oder nur öfters, wenn er Vergünstigung kriegt, weil er eh schon...
Ja, das ist ja halt, wir leben sowieso in einer Mehrklassengesellschaft weltweit, ja. Nämlich derjenige, der viel Kohle hat und der gibt sie doch aus. Es ist ihm doch wurscht, aber jetzt da mehr zahlt. Das ist doch vollkommen egal. Weil wir reden ja da von Dingen, die, wenn wir in der Gastronomie, wenn wir über die Gastronomie sprechen, sprechen wir immer über, was kaufen wir ein? Kein Getränk, geht ja nicht ums Essen, sondern es geht ums Lebensgefühl. Ja. Das ganze Paket, ich kaufe das ganze Paket, inklusive Kellner, inklusive WC-Anlagen, inklusive Musik, ja, you name it. Das ist das, was verkauft wird. Und jemanden, der herkommt, die Sicherheit kriegt, das Land, also die Sicherheit, wie gesagt, der Lebensmittelsicherheit, die Sicherheit auf den Straßen, die Sicherheit von, was weiß ich was, medizinischer Versorgung, dem ist vollkommen wurscht, ja, ob der da etwas drauflegt oder nicht. Das ist ihm total
egal. Aber sicher, die medizinische Versorgung ist in Österreich ja ein wesentlicher Faktor. Skigebiet, Skitourismus. Also, Das ist ein Millionen- oder Milliardengeschäft. Der Hubschrauber fliegt wie noch ein Nöcher. Ich meine, da gibt es ja die ganzen Privatkliniken in Tirol, Salzburg, Vorarlberg, wo die ganzen Superstars arbeiten drinnen. Oder die Rechner ticken und so, die super Chirurgen. Und weißt du, was du gerade gesagt hast, ich war jetzt zweimal in Dubai, ja, und du hörst immer von Leuten oder gerade von den weiblichen Seiten, da fühle ich mich so sicher. Oder da werden in der Werbung gesagt, da kannst du die Handtaschen liegen lassen. Oder da kannst irgendwo rausgehen und dir wird nichts passieren. Sicher, wenn du jetzt irgendwo hinter den Slums gehst, oder die ganzen Bauarbeiter, wird es auch nicht lustig werden, aber da gehst du ja nicht hin. Aber die schreiben sich schon auf die Fahnenstange. Was mir noch nicht dann. Und das finde ich einen guten Ansatz, weißt, dass man das wieder mehr in Fokus hebt, sie mehr bewusst ist, dass wir, ja, man mit dürfen uns nicht aufhängen auf das, wir sind ein Reichland, wir sind ein gutes Land, weil ich finde nicht, dass ein Land an die Reichsten gemessen wird. Ich finde, dass man ein Land an die Durchschnitt und die Armen messen muss. Wie viele Leute sind arm, wie viele Leute sind reich? Weil fünf Leute können schnell ein Land im Durchschnitt sehr viel aufheben, wenn sie 20, 30 Milliarden haben. Aber wie viele Leute sind an der Armutsgrenze, weißt? Aber ein Tourist, der was nach Österreich kommt, und das geht's ja da in der Folge, müsste man wieder suggerieren, Storytelling, wie man hätte da gesagt, dass bei uns einfach alles machen kannst.
Ich glaube, wir machen es gar nicht suggerieren. Weil wir haben das Asset, ich glaube, die Frage ist einfach, wie viel Geld steckt man rein? Wo steckt man seine? Setzt man sich die Zielgruppen, weil du sagst, du warst auf einer Tagung, wo das in Wahrheit erst wirklich als Wert definiert wird. Das dauert ja auch. Ich glaube auch, das Bewusstsein braucht ewig zum Verstehen, dass wir da was haben, was andere nicht haben. Weil wir sind ja da. Wir erkennen das ja selber aus der eigenen Bubble gar nicht. Also ich glaube, für uns ist das, wenn du dir noch nicht nach außen gehst, weit weg, ob das dann Südafrika ist. Südafrika, eine sehr, sehr geschätzte Kollegin von mir, war jetzt, glaube ich, 7 Jahre in Südafrika, in Johannesburg. Und ist wahrscheinlich auch wegen uns oder wahrscheinlich wegen einer Kollegin wieder zurückgekommen. Aber ich glaube, ehrlicherweise, auch ein Grund war sicher. Ich meine, du musst dir vorstellen, die anderen Wölser dort kennengelernt.
Zappig,
ich meine, wie geil ist denn das? Wohnen jetzt übrigens in Dolheim sind eigentlich wieder praktisch nach Österreich zurückgekommen und sie hat mir genau das Gleiche erzählt. Also dieser Faktor, dass du einfach rausgehst, dass du zu Fuß in die Stadt reingehst oder in den Ort reingehst, zum Wirten gehst, auf ein Eis gehst und gar nicht drüber nachdenkst, was Kunden sein. Also diese Freiheit, die wir gar nicht zu schätzen wissen.
Die wir uns ja gar nicht überlegen.
Nein, wir überlegen gar nicht.
Ja, weil es ja da ist.
Ja. Nein, wir haben Angst, wenn es ein bisschen dunkel wird, ja, dass wir dann denken, okay, jetzt wird es dunkel, jetzt könnte irgendwie der böse Mann, den es eh nicht gibt, irgendwo heraustreten aus dem Dunkel. Ja. Wie gesagt, natürlich gibt's Fälle und natürlich, aber im Verhältnis jetzt zu anderen Ländern ist das nicht existent. Ja, das ist nicht einmal Promillbereich.
Und was ich nicht nur für Sicherheit, was ich auch ganz gut in Österreich finde, du kannst, natürlich sind wir sehr verwöhnt von der Qualität, aber du kannst fast überall essen und trinken hingehen. Du hast überall super Qualität.
Ja, das kommt dazu. Also das ist die Sicherheit, was jetzt Getränke und Essen betrifft, ist noch einmal ein Thema, das uns nicht bewusst ist.
Apropos Sicherheit der Getränke, wir haben jetzt zur Sicherheit
nur eine Flasche Wein aufgemacht.
Ich trinke die zur Sicherheit nicht.
Was? Siegert Donnerbaum.
Liebe Grüße.
Neuburger.
Den holen wir uns einmal.
Der Siegert ist genau unser Mann. Neuburger 22, oder was?
Neuburger 22.
Ja. Den hat er mal letztes Mal auf der Messe eingetauscht. Gar nicht so zwiedere Latschen.
Ist ein Dachs drauf, oder?
Ja, ist ein Dachs drauf, ja.
Ziemlich ein cooler Typ, der Sigurd Donnerbaum, der ist ein Spitzergraben hinten, das heißt, wer sich auskennt in der Wachau, es geht ein bisschen an Seitenarm, gerade am Anfang der Wachau rein und das ist immer kühler.
Kühle Winde und die machen so keine Sachen.
Und das macht einfach immer straffer das Ganze, nicht üppig und er baut es auch immer. Wir haben letztes Mal auch geredet darüber, ich habe einen 2010er GV Zornberg haben aufgemacht zu meinem Geburtstag und das war abartig, wirklich, das war so gut nach 15 Jahren, unvorstellbar und meine Zahnarmächste dazu muss. Ich gesagt, so ein Wein hat sich nicht getragen, ist absolute Lieblingswein gewesen, weil ich sowas von den Socken, dass nach 15 Jahren sowas so gut sein kann. Das ist ja wirklich, also Hut ab.
Übrigens, ich würde jetzt spontan, ohne das vorbereitet zu haben, sagen, wir machen einen flotten Dreier.
Weil wir zu dritt gerade sind.
Weil wir zu dritt sind. Genau.
Auf geht's.
Und ich würde sagen, Jingle ab.
Der flotte Dreier.
Und wir werden jetzt aus unserer Sicht unsere Top 3 Länder, wo wir am liebsten hinfahren, einfach definieren.
Muss man schon mit dort gewesen sein oder wo man hinfahren will auch?
Okay, machen wir es anders. Wo man sein will. Was einen irgendwie nur reizt. Stimmt, das finde ich noch besser. Also wo man sagt, da will ich eigentlich noch hin im Leben. Das ist viel schwieriger, weil da wissen wir ja nichts. Da wissen wir nur das, was wir glauben. Und in Österreich sind wir ja sehr gut im Glauben.
Geht schon.
Peter, du legst starten. Los gleich mit der Nummer 3.
Meine Nummer 3, ist wahrscheinlich Irland.
Oh, da kann ich nur sehr zustimmen.
Ja.
Zustimmendes, tiefes, Whisky-artiges.
War ich noch nie dort, aber hat irgendwie was Tiefes.
Also, wenn du da hin willst, bitte frag mich, da kann ich dir, glaube ich, ein, zwei Tipps geben.
Ja, ich sitze da gegenüber an einer Whisky-Wand, die beeindruckend ist.
Nur Bourbon drin, weißt du?
Nein, ist Irish. Ich hab sogar eigene
Irish-Ecke.
Da kommt man jetzt einen Tilling aufmachen. Da hätte ich was richtig. Einer
meiner Lieblinge.
Tilling, aber da habe ich richtig viel. Ich habe einen Rum-Batch da, also in Rumfässer ausgebaut.
Man merkt die Ernsthaftigkeit der Diskussion.
Nein, die ist wirklich ernsthaft.
Ja.
Aber du hast gesagt Irland.
Ich habe gesagt Irland.
Warum?
Irland, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das ist so eine Idee. Ja.
Aber das war vor ein paar Jahren noch nicht so sicher, gell?
Ja, Irland war für mich, nein, das hat irgendwie...
Aber ich sage jetzt nur von der Sicherheit,
das Thema Nordirland, Südirland übrigens, wir waren ja letztes Jahr, TV und ich, die Reise, die wir dann leider abbrechen haben müssen, weil genau mitten, oder so mehr oder weniger mitten im Urlaub, weil ich den Anruf gekriegt habe, dass mein Papa gestorben ist, das war echt ultra bitter. Aber die erste Woche, die wir dort waren, und ich war ja schon ein paar Mal, und wie gesagt, die aufmerksamen Zuhörer wissen ja, die Idee für ein Transecco ist ja geboren worden auf einem Hausboot am Shannon in Irland, 2011. Und das Land hat unglaublich viel Charme und es ist irrsinnig divers. Irrsinnig. Also Nordirland waren wir ja letztes Jahr überhaupt das erste Mal, weil es ist einfach, Dublin ist im Süden, Nordirland ist schon ein Stück, ganz ein Stück zum Fahren und Nordirland ist England. Kann ich sagen, du fährst da hin, du glaubst, du bist in England. 10.000 Union Jacks überall, also es war alles ist so richtig British, also es war total pervers, du glaubst, du bist am Mainland Britannien. Und dann fährst du über diese nicht mehr existierende Grenze, also das ist ja nur mehr so ein Fluss da, glaube ich, und du bist in der Republik Irland und es ist alles ganz anders. Ganz anders. Im Norden sind diese typischen viktorianischen Züge, Häuser, alles mit Teppich. Das ist alles so typisch very British. Die zelebrieren das auch richtig hardcore. Da habe ich gefragt, seid ihr jetzt eigentlich Iren oder seid ihr eher Britann? Also da haben sie uns fast gesteinigt. Also was man überhaupt die Frage, also was man da überhaupt wollen. Natürlich sind es Briten, also sind es United Kingdom, weil, ja. Es war irgendwie total schräg. Wir waren auch in wie heißt die Stadt, wo die IAA so gewütet hat, beziehungsweise wo sie so zusammengelasht haben, Belfast. Übrigens im The Hub, das ding, ist eines der
ding,
ärgsten.
Ding, ding,
genau.
Ding,
so, zähl ding, wieder auf.
Ding, ding,
ding. Anyways.
Du lass mir jetzt den eigenen.
Ja, einen eigenen Jingle für dich. Anyways, voll geil. Dürmski?
Ich habe lange überlegt, Frankreich. Frankreich, aber in dem Sinn, ich war schon oft an vielen Ecken, aber einfach Burgund, Champagne, Loire, Bordeaux noch einmal, das Ganze abgrasen.
Das klingt so wie ein Trip der anonymen Alkoholiker.
Es ist nicht keine anonyme Gruppe, es ist eine offizielle
Alkoholikergruppe.
So ist es nicht. Wir verstecken uns da nicht. Nein, einfach weil ich noch nie dort war, in den ganzen berühmten Weingebieten, ich war zwar in Bordeaux und in Roussillon. Und Nizza, die Gegend, und ja, gut, aber die richtigen Champagner, Burgund habe ich nicht gemacht. Und das war eigentlich ein ganz großer Traum für mich, das alles zum Abgrasen.
ich glaube, da brauchst du pro Region einen eigenen Urlaub.
Natürlich, ich sage aber nur generell Land Frankreich.
Mein Nummer drei ist Sardinien. Kein Land, aber zumindest eine Insel.
Muss ich jetzt kurz dazu was erzählen?
Ja, unbedingt. Ich war noch nicht.
Also wenn man stirbt, sagt man, man kommt in den Himmel. Ja. Wenn ein Motorradfahrer stirbt, bin ich der Meinung, wird in Sardinien nicht geboren.
Aus Oliven, oder?
Nein, als Motorradfahrer im Geist. Weil ich war dort, oder das ist das Paradies für Motorradfahrer.
Okay.
Das war der geilste Urlaub, neben jedem Bodyurlaub, neben jeder Weinreise. Das war das für mich das Beste. Ohne Sturz, das mal.
Was Neues?
Nein, ja, ja. Nein, aber das ist wirklich Motorradfahren, legendär. Küch, Weine, passt.
Peter?
Das nächste ist Österreich, nämlich bin ich vor kurzem draufgekommen, dass ich viel zu wenig von dem Land kenne. Jetzt bin ich relativ viel unterwegs, aber immer noch zu wenig.
Eine besondere Ecke oder eine Region oder irgendwie ein Toll?
Nein, ich
sag
das
oder?
Deswegen, weil ich so, also ich komme aus Kärnten, lebe in Wien, bin, weiß nicht, in Niederösterreich, in Oberösterreich, im Burgenland, aber immer nur auf bestimmten oder in bestimmten Orten. Und wenn man dann, weiß nicht, bin eben vor kurzem von München nach Wien gefahren und fahre über die Grenze und sehe da Gegenden, wo man denkt, das wäre da geiler, mal da zu bleiben. Ja, es ist extrem schön. Und das nur eben auf Salzburg oder Wien oder Graz oder you name it, oder irgendeine Gegend, ja, Hallstatt, keine Ahnung, das ist alles nett, aber es gibt schon Ecken und die gibt es unendlich viel, die ich nicht kenne, wo ich gern bleiben würde und wo ich viel zu oft durchfahre.
Eva und ich haben witzigerweise ein ähnliches Thema gehabt vor ein paar Jahren mal, weil wir gesagt haben, wir kennen nicht einmal Oberösterreich gescheit. Wir haben gesagt, wir nehmen uns jetzt jede kleine Stadt, oder weiß gar nicht, ob Städte sind, aber so, ich sage jetzt einmal, was die Braunau, alles, was, sagen wir mal, ein bisschen größer ist, und bleiben wir mal ein Wochenende dort. Buchen unser Zimmer und schauen uns einfach mal an, was dort ist. Und ich kann da sagen, es ist überall irgendwas.
Ich glaube, in Österreich
ist jeder, überall irgendwas.
Gibt es irgendwo einen, der was irgendwas Geiles produziert, ja, wo geil. Du denkst, Alter, wie geil
ist das? Bier, ja. Geile Nudeln. Es gibt überall irgendwas Lässiges. Okay, fortgehen, Abend, okay, also Nachtleben nicht, aber brauchst du eh nicht. Aber Restaurant-Thema ist auch gar nicht so leicht. Also,
das stimmt.
Das muss ich sagen, weil wir haben versucht, zum Beispiel in Scherding, kann mich erinnern, ein gediegenes, nehmen wir es einmal, irgendwie eine Haube oder was, irgendwas, an dem man sich klammern kann und unsere diese schönen Zeichen, die wir ja auch schon mal verbal da sozusagen besprochen haben. Und wir haben keins gefunden.
In Scherding?
Nein, es war wirklich
war ein bisschen... Ein paar, oder ist, nein, Lukas und so ist in Lukas ist
ja, aber das war, glaube ich, nur vielleicht ich wollte gerade sagen, ich befürchte, dass das zeitlich noch nicht zusammengefallen ist. Und jetzt schon. Also darum sage ich, ich glaube, das hat einfach gefällt und es ist jetzt Gott sei Dank was da. Aber ich kann auch sagen, diese Stadtl im Sommer sind so geil. Man schießt ein wenig umeinander, es ist alles überschaubar. Du gehst das alles in ein paar Stunden an, huckst ein wenig wo hin, trinkst ein wenig was, hey, und das Leben ist schön.
Aber schau, da sind wir auch wieder beim Thema. Wir sagen, Österreich im Ganzen ist einfach eine Reise wert, ob der jetzt viel Kohle hat oder nicht. Aber wie du sagst, Essen, also Tourismus, Getränke, Essen, generell Gastronomie ist super, super wichtig für einen Urlauber, für einen Touristen, was immer dumm tust, auch für uns Österreicher. Wenn man jetzt nach, keine Ahnung, nach Moinene fährst, ja, oder nach Kirchdorf, oder nach Windischgarsten. Windischgarsten, super schön bei uns da drin. Gastronomisch wird richtig schwach. Weißt? Und das ist, glaube ich, auch ganz ein wichtiger Aspekt, dass wir schauen, oder auch die Regierung oder die Politik schaut, dass man da wirklich einen Strang zieht und alles wieder beleben kann, dass jeder überall hinfahren kann. Also das, weil Tourismus ist mega essentiell. Wenn man es da einen Käsebauern gibt, der den besten Almkamenbeer macht, dann fährst du hin, den siehst und dann bist du weg. Ja, und dann hast du nichts mehr zum Tor in dem Ort und wenn es dann ein bisschen was gibt.
Ja, das ist ja der Grund, warum ich gegen diese ganzen Auszeichnungen bin, wo du dann irgendeinen super Kaiser hast, sondern es sollte das breiter sein. Es gibt viele Regionen, wo Käse gemacht wird und man sollte den Nächstbesten sozusagen erwischen können.
Ich habe zu dem Thema schon was Interessantes beizutragen. Ihr könnt euch erinnern vielleicht an diese App, so wie Bauernladen, Hof-Maps und so weiter. Hat uns die Anita damals auch was erzählt? 50% dieser Hofläden, die seit 2020 aufgesperrt haben, haben wieder zugesperrt. Und sie sagt, es wird wahrscheinlich nur schlimmer, wahrscheinlich werden nur 20% überbleiben. Also es ist wirklich eine brutale Ausdünnung dieser Diversifizierung, die wir eigentlich eine Zeit lang, die ganz gut funktioniert hat. Also ich glaube, es ist gar nicht so leicht, was zu finden.
Nein, es ist sicher nicht leicht, etwas zu finden, und das und diese Art von Gastronomie gehört auch gestärkt. Ja, weil Hofladen ist super geil. Ne? Das gibt es ja in der Nähe von Wien, das vom Land sowieso. Es wird halt zu wenig investiert in Werbung, und ja, weil da fährt halt der nächste Supermarkt drüber, ja, die sich da irgendwie bekämpfen und nie diese Produktqualität haben können. Ja, ich bin letztens Stunde von Wien entfernt in einen Hofladen gefahren und habe mal Joghurt geholt, das sensationell war.
Wenn du sowas wieder mal isst, gehörst du noch ins Da, oder denkst du, wie wenn ich noch nie ein gescheites gegessen hätte, genau. Oder?
Ja. Hätte man gestern sowas gekauft.
Ja, wir haben jetzt auch wieder, was der über nach Leitner beziehungsweise über unseren Dahlheimer Laden da jetzt, die auch nur so geile Sachen haben, Sachen wieder gekostet, wie gesagt, es war mir gar nicht mehr bewusst, wie das eigentlich schmeckt. Ja. Also, haben sie uns auch gewohnt, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber echt ein bisschen schade.
Ja, was der, wo halbes Kilo oder 500 Milliliter Joghurt kosten, im Supermarkt 99 Cent, sage ich, und ein geiles Joghurt kostet 3 Euro, 250 genau. Milliliter. Ja, genau. Oder 4 Euro oder genau. Sowas. Das ist dann wieder beim Preis. Aber dann mal bei unserer Länder weiter.
Ja, mein Nummer 2 ist Portugal. Ich war tatsächlich noch nie heuer vor mir auch, drum, aber es ist trotzdem auf meiner Liste eigentlich schon sehr langer Zeit, weil ich bin gespannt aufs Douro-Tal.
Voll geil.
Bin ich wirklich gespannt.
Und wenn ihr nach Portugal fahrt, Douro-Tal unbedingt anschauen, natürlich, Wiener Werder und so, ist mega geil. Und wenn es geht, fahrt am 24. Juni hin nach Porto, da ist der Schutzbefohlene, wird da gefeiert, und das ist wie ein Nationalfeiertag.
Die feierst du, den Schutzbefohlenen.
Genau, Schutzbefohlene, die haben mich empfangen mit Rosen, oder haben sie mich auspeitscht, ja, mit Rosen.
Die mit Rosen auspeitschen. Oh,
haben sie aufgehört, dann habe ich gesagt.
Ganzen Roses oder was?
Haben sie aufgehört, sage ich, was ist da los? Nein, aber am 24. da bist du in Porto, und da die Stadt vibriert und glüht, da ist die Stadt bombvoll. Da gibt es eine berühmte Brücke, wo sie eigentlich vom Eifel gebaut worden ist, und erstens super schön. Wir haben sich die ganzen Portweinhäuser angeschaut, und da gehst du durch, und jeder kriegt so einen Gummihammer und klopft am Kopf, das sind die böse Geister vertreiben. Da ist überall Party und die Leute sind in einer Mega-Stimmung, also wirklich 24. Ja. Juni, kann ich empfehlen, was du tief hat.
Ich rekapituliere, du gehst durch und sie hauen dir mit einem Gummihammer auf den Kopf.
So, und ja, schaut mal ins Internet rein, das ist
unglaublich, ja.
Bitte nachschauen. Wirklich lustig, wirklich lustig.
Das kenne ich nur von IOS. Von der Slammer Bar.
Okay. Hammer Slammer. Das ist wieder was anderes. Ja. Du kannst da mit dem Baseballschläger in dem Schädel was
aufstehen. Nein, mit dem richtigen Hammer. Da sitzt dann halb am. Du musst dann Slammer reinwichsen und dann hast du. Ja. Anyways.
Also mein Nummer 2. Ja. Ich habe eigentlich nicht. Ich muss sagen, Südafrika. Weil ich einfach die Weingegend einmal besuchen will. Ich glaube, dass das ziemlich, ziemlich, ziemlich schön ist. Das hat man voll dran. Natürlich ist Afrika wunderschön, wundergroß, aber. Südafrika, warte mal.
Aber auch eher aus der Weinperspektive.
Aus der Weinperspektive.
Ja. Na, passt ja. Dann hat man einen Auftrag, weil das Land ist ja, also oder die Gegend ist ja relativ groß.
Zum Beispiel, du kannst nach Malediven fliegen, ja, wunderschön, darf mir auch mal sagen, aber du kannst was sicher super gut essen, super gute Weine.
Aber der trinken. Weinbau ist überschaubar.
Mehr ist überschaubar, aber mir ist immer um das gegangen, ich fahre wohin in der Region und suche mal aus, kulinarisch, wie schaut es dort aus, ist das interessant, was gibt es dort, und dann fahre ich dorthin. Also, für mich ist der Kulinarik eigentlich. Stell dir mal ziemlich weit um.
Bitte, dein Nummer 1.
Zuerst muss ich zwei Dinge sagen. Die Douro-Region ist eine, und Vinho Verde liegt über der Douro-Region.
Im Norden aber.
Und ich war vor kurzem auf einer Pressereise in der Region, und das, was wir unter Vinho Verde, also wenig Alkohol, Sprudel, frisch und weiß, verstehen, ist auch Vinho Verde, aber da gibt es noch wesentlich mehr, weil, wie gesagt, die Region
jetzt so. Vinho Verde habe ich jetzt persönlich nicht alles leicht spritzig im Kopf. Da gibt es richtig geile Sachen. Ich mag einfach die Weinstilistik, weil es eine kühle Region ist für Portugal eigentlich, weil Douro sehr warm ist.
Ja, das ist jetzt Douro, Vinho Verde, ich wollte das nur einfach so.
Passt
das? Ja, das ist schön, wenn man da zwei Genussmenschen.
Gott sei Dank sitzt man vom Mikrofon, weil sonst werden wir jetzt streitert.
Nein, glaube ich noch nicht.
Nur nicht.
Best beschaut aus.
Kinder, soll ich hier mal ein paar Töne schenken, einfach nur zum Oberkommen ein
bisschen? Nenne mir die Nummer 1, du zuerst.
Ja.
Ich muss mal Nummer 1.
Nein, ich wollte gerade sagen, genau, du hast ja du hast
die
wieder ausgewichen.
Nein, ich wollte unseren Stargast einfach die Krönung geben dann zum Schluss.
Er darf anfangen.
Ja, gern.
Die Kurve. Und das Zweite, was ich zu Portugal sagen wollte, das Problem ist, es gibt in Portugal scheinbar nur zwei Destinationen, das ist Lissabon und Porto. Mhm. Und es gibt so viele andere Städte, die so viel netter sind, weil so viel weniger Touristen dort sind. Und gerade an so einem Tag ist es zwar schön, das zu sehen, aber es ist echt geschissen, sich da durch die Massen zu, also jetzt aus meiner Sicht, ja. Ich gerade in, weiß nicht, Coimbra oder andere Gegenden, andere Städte.
Da muss man nachher noch auf der Karte ein bisschen was einzeichnen, weil ja, wir haben nämlich ein Auto 14 Tage oder 16 Tage. Das heißt, wir sind wirklich super mobil.
Auf vielleicht?
Ende August.
Und das Auto, der Auto kostet nichts.
Nix. 14 Tage, nein, 16 Tage Auto, glaube ich, 400 Euro.
Der hat gesagt zu mir, sagt, da wollen Sie eine Versicherung, Schaugleiche alles, der hat mir richtig schier vorgeredet. Ich war ja dreimal dort, weil wir waren in Villarreal, weißt du, wir haben beim Autorennen mitgearbeitet. Ja. Ist so eineinhalb Stunden, zwei Stunden Richtung Tour hinten auf, in so eine Stadt, Villarreal heißt die, hat nichts mit Fußballclub, sondern dreimal gearbeitet dort, war echt richtig cool.
Okay, aber jetzt bitte lass uns teilhaben an deinem,
Wunschland Nummer eins.
Ja.
Das ist Portugal.
Ah, wirklich?
Ja.
Ist ja geil, okay, oder?
Und das ist ähnlich wie bei Österreich, das ist so, also meine Frau ist ja Portugiesin.
Deine Frau ist Portugiesin, das ist ja, das wird ja immer besser.
Und deswegen kenne ich auch schon viel in Portugal, aber noch immer zu wenig.
Sprichst du Portugiesisch?
Mhm. Boah, das ist ja eine geile Sprache. Ich muss sagen, ich bin schwerst gescheitert damals, weil ich kann Spanisch schon nicht gescheit. Also, und das ist ja eigentlich trotzdem nicht das Gleiche. Also ich finde gar nicht, aber die Leute will sagen, das ist irgendwie sehr ähnlich, sage ich.
Ja, die Grammatik ist ziemlich ähnlich, aber zu sprechen ist es extrem schwierig.
Das ist wie wenn man sagt, Deutsch und Deutsch-Österreich ist gleich. Ich meine, hallo?
Ja.
Ja. Anyways, okay, also Portugal. Ja, Stürmski.
Boah, Nummer 1 ist immer so schwierig. Ich habe lange überlegt, ob es Ostküste von China sein wird. Das darf nämlich ganz schwer reizen, die ganze China, die Küstenmappe.
Shanghai Südost. Ja.
Südost, ja. Ja,
Shanghai,
ja.
Gibt's also ja Shanghai, paar, Ningbo.
Dann auf, aber Ningbo war ja schon zweimal, ja, dreimal. Und ja, dann auf in den Norden, also das ist schon geil, aber ich darf sagen, Mexiko.
Oh!
Muss ich echt sagen, das ist was mich mega reizt. Mexiko. Weil mir taugt einfach, möchte mir einfach mal die ganzen, also das geht eh weiter über die ganzen Inka-Städte und das Mögliche, aber die ganze Kultur, das möchte ich mir anschauen, das darf mir schwer reizen.
Da muss ich jetzt tatsächlich was dazu sagen und das passt wahnsinnig gut zu diesem Thema Goldenen Käfig. Wir waren ja auf einer Hochzeit in Tulum. Tulum ist auf Yucatan, auch eine dieser Inka-Städte, wirklich ganz eine schöne Ausgrabung und schaut wirklich ganz cool aus und wir waren da, glaube ich, 14 Tage in der Gegend, sind ein bisschen auf und nach gefahren, bei Belize runter und so weiter und haben extrem viel Militärpolizei gehabt. Also wirklich, also die sind mit den Trucks, wo hinten 15, 20 Leute gesessen sind, mit der Schwanbewaffnung, die ganze Zeit patrouilliert überall. Und ich habe dann einmal bei Leckstab gesagt, also ich fühle mich nicht sicher, wenn ich nur Militärpolizei sehe, die schwarzbewaffnet überall herum. Und ich habe gesagt, ist das normal? Ja, das ist immer so. Ja, aber wieso? Ja, damit sich die Touristen sicher fühlen. Ich weiß nicht, also ich habe mich nicht sicher gefühlt. Und sonst vom Land ist mir nämlich nichts aufgefallen, wenn ich jetzt mich irgendwo unsicher fühlen würde. Du gehst dort den Supermarkt so wie bei uns. Also ich habe mich wirklich nicht unsicher gefühlt. Aber jedes Mal, wenn ich diese fetten Militär und dann haben sie gesagt, das ist nur zur Abschreckung von den Gangs. Mhm. Sag ich, okay. Ich glaube, es hat mehr uns angeschreckt. Also ich bin mir nicht sicher, mag sein, dass da viel passiert. Wir haben nichts davon mitgekriegt. Wir haben uns komplett frei bewegt. Aber mein Feedback, und wir haben gesagt, wir fahren deswegen nicht nochmal hin, weil mir ist vorgekommen, die Menschen, die dort leben, haben echt, also es sind sehr viele Arme. Also das ist dort, das ist die Grätsche auch gescheit brutal. Und die haben echt keine Freude am Leben. Also es klingt jetzt hart, aber ich muss sagen, der normale Mensch, der dort lebt und existiert, war nicht gut drauf, also wirklich nicht. Also, und das spürt man, weißt du, das spürst schon. Und wir haben uns, was der 14 Tage mit dem Auto bewegt, also ohne Plan, einfach herumgefahren, haben uns einen Haufen Inkerstädte angeschaut, weil natürlich machst du das auch. Übrigens, das ist vollgas sehenswert, also das ist atemberaubend. Aber ich muss sagen, die Menschen dort haben, das war nicht so herzlich und frei, wie man das eigentlich gewünscht hätte. Aber dafür war die Hochzeitszeremonie mega, weil wir haben da so mit, also es war unglaublich, es war unpackbar. 50 Briten, 50 Mexikaner und wir zwei Österreicher haben Drum and Bass Party gemacht am Strand in Tulum. Das war unpackbar. Also unpackbar.
Aber ist Nummer eins?
Mein Nummer eins ist Neuseeland. Weil Australien, da bin ich zu viel Schisser. Ja, weil zu viel todbringende Viecher da sind.
Wirklich, mit dem darfst du nicht hinfahren?
80% aller lebensbedrohlichen Viecher leben dort. Das ist schon mal nichts für mich. Und Neuseeland ist ja witzigerweise nicht ganz so schlimm, habe ich gelesen. Also das ist wohl ein eigenes Eiland, das eine eigene Flora und Fauna hat und nicht ganz so deadly ist wie in Australien. Und ich kenne ja Leute, die dort gelebt haben, beziehungsweise dort lang waren und haben gesagt, du lebst damit, aber ich will ja damit nicht leben. Ich will mit die Viech, also nein, ich will mir nicht jedes Mal die Schuhe ausbeideln, ob irgendeine schwarze Witwe interessiert mir ein Doppelnuller. No. Nein. Aus Neuseeland. Ja, ich würde sagen, das war schon mal gar nicht so schlecht. Hat übrigens heute wer einen sehr seichter herkommenden Witz?
Ich hätte beim Umfahren hätte ich gewusst und ich habe zuerst überlegt, aber...
Oh, was für ein Pech. Dass mir jetzt kein seichter Witz einfällt. Wir können die Tradition nicht fortführen.
Hast du wieder einen seichten Witz oder was?
Nein,
ich kenne keinen seichten Witz.
Nein.
So ein Blödsinn. So intellektuell kann es gar nicht sein, dass man nicht hier und da Blödsinn durch den Kopf schießt.
Das hat damit intellektuell nichts zu tun. Grausam, diese Witze. Ja.
Wirklich? Ich finde das total schön.
Ja, ich finde auch schön, dass es jemanden gibt, der sie erzählt.
Dann sage ich, Freunde der leichten Unterhaltung.
Ja, Freunde, genau. So. Ja. Heute sind wir wahnsinnig seriös.
Wahnsinnig seriös.
Eigentlich haben wir ja ein Feuerwerk der Pimmelwitze angekündigt, aber es ist leider wieder nichts geworden. Es ist leider einfach wieder nichts geworden. Aber Anke habe ich. Mütze, Glatze.
Alle anschauen. Bitte?
Mütze, Glatze.
Das tut mir aber schwer.
Im Wetter belustigst, das ist recht. Du, wenn einer lacht, hat man schon gewonnen.
Nein, aber unter Strich muss ich wieder mal sagen, in Österreich gibt es Steckerlfisch, das ist schon mal Wahnsinn und ein Bier dazu. Auf das freue ich mich auch schon, immer, wenn der Sommer kommt. Also für das ist schon lebenswert überhaupt bei uns. Und ich glaube, in Österreich haben wir echt, wir kennen, wie du sagst, Peter, nur viel zu wenig von unserem Land. Viel zu wenig, wenn wir immer nur wo hinfahren und zu den Hotspots hinfahren und zwischen die ganzen Täler oder Autobahnabfahrten. Ich tue das auch gerne mit dem Motorrad. Ich liebe es, also Roadtrips machen oder mit dem Motorrad einfach irgendwo hinfahren und dann einfach wo stehen bleiben mit irgendeinem Wirt zu seinem Einigen. Einfach einmal in Tag sein lassen und nicht nur Essensaufnahme machen, sondern einfach hinsitzen. Und einmal schauen die Leute, wie die Mühlviertler sind anders wie die Dranviertler.
Na, so wie wir das im Ausland machen. Ja. In Italien fragst du auch irgendjemand auf der Straße, du, wo ist sie da gut? Oder ich hätte keine Ahnung. Ja. Hilf mir weiter. Machst du in Österreich
nicht? Nein, bei uns machst du das nicht. Weil du dich schamst, dass du als Einheimischer keinen da hast.
Du bist ja im nächsten Tal schon kein Einheimischer mehr.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, du bist ja eigentlich schon irgendwer.
Ja, weil man sich ratlos fühlt wahrscheinlich, wo schicke ich hin, wenn es nichts gibt.
Ah, ja, genau.
das kommt natürlich auch noch dazu. Hey, aber ganz, das ist eine gute Frage. Ich bin ja auch voll in Städten unterwegs durch die Messen und frage sehr oft Leute, also ich rede wirklich willkürlich leider, wo geht man gut essen?
Auch Herren oder nur Frauen?
Ja. Wenn es ums Essen geht, ist mir das Geschlecht wurscht, Hauptsache die empfehlen mir was Geiles. Aber jetzt kommt die Frage, nach was wirst du die Leute aus, die du fragst?
Ja, das ist manchmal, hast du gar keine Wahl, weil
und einer da steht,
sind jetzt so viel unterwegs.
Ja, weißt du, das hat mir immer gedacht, frage ich den jetzt oder frage ich den Übernächsten oder frage ich den oder den? Und dann habe ich mir gedacht, warum habe ich jetzt die Leute gefragt oder die Leute? Das ist
ich glaube, die Frage ist eher blond, brünett oder schwarzhörig. Das ist, glaube ich, die Frage, die im Frühjahr, Sommer eher die entscheidendere ist.
Du siehst das schon wieder so, du denkst schon wieder...
Nein, ich denke das, was du denkst.
Wie heißt deine Frau nochmal?
Eva Maria Hauser.
Also, Eva Maria hallo. Hauser.
Ah, genau. Nein, ja. Hallo, ich habe jetzt von meinem Stürmer geredet. Er ist Single, Entschuldigung, ich möchte das anmerken. Also, ich
nein, hey, aber ich
glänze mit ihm mit, allein, dass ich drüber nachdenke, was er für Freiheiten
hat. Allein, dass du auf die Idee kommst,
freiwillig aufgeben.
Aber,
ist okay. Ja, kennt mich, ja.
Eva Maria
ja.
Hauser.
Ja, genau.
Okay.
Ja. Aber
liebe Eva Maria Hauser, es tut mir echt total leid.
Der Hund reibt mich ein. Wie
siehst du das aus?
Ja, Peter. Ja, du.
Nein, ich denke mir, hey, wann
übrigens, ist unser Kader heißt auch Peter. Also entschuldigen, dass ich das jetzt, genau.
Ich denke, der ist Bulli oder was?
Nein, Betsy. Entschuldigung, das ist natürlich die Verniedlichung.
Also Betsy und Peter, das ist schon...
Nein, das stimmt, das ist schon ganz was anderes.
Aber du, wenn du willst, kannst du mit Betsy nehmen.
Ey, das also ist aber jetzt... Du kommst so Bussi, Bussi.
Wie der Dagobert. Bussi, Bussi, Bussi. aber jetzt vielleicht kurz zusammengefasst. Wenn du jetzt ein Verantwortlicher wärst, Peter, für die Österreich-Werbung, was würdest du anders machen?
Also wenn ich jetzt die aktuelle Leitung der Österreich-Werbung, die Astrid Janik-Staudinger hernehme, dann könnte ich gar nichts anders machen, weil das die Schlagzahl würde ich nicht zusammenbringen.
Okay, was würdest du beitragen?
Nicht anders nein, es passt. Ja. Also nein, ich habe da gar nichts, gar keine Negativkritik, weil ich ganz begeistert bin von der Österreich-Werbung, wie die zurzeit läuft. Und wie viele Ideen sie anwirft, wie viel Drehung sie zusammenbringt, da bin ich ganz, ganz fasziniert. Ich könnte, glaube ich, die Hacke nicht machen, also nicht in der Schlagzahl.
Übrigens, ihr habt einen guten Artikel gehabt, glaube ich, in der Ausgabe.
Das war die erste Ausgabe.
Erstgabe, okay. Ja.
War die erste Ausgabe, ja.
Ja, also wer da ein bisschen nachlesen will, gibt es natürlich auch historisch, glaube ich, online, oder? Findet man eigentlich eure Ausgaben vom Prost online?
Schön, kann man alles nachlesen, ich glaube,
bis über Tombitsch, glaube ich, so. Genau, ja.
Ja.
Das sind alle Covers dort.
Genau. Covers, ich glaube, man kann das dann in so einem, wie so ein Lese...
Ja, so ein Flip-Page.
Flip-Page-Geschichte, genau, ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe mir letztes Mal was gesucht, das funktioniert gut. Ja. Oder ich habe es sogar über Textsuche über Google gefunden.
Ja, man findet das eigentlich recht, findet das recht gut und die Astrid Janik-Staudinger war unser Covermodel. Du bist es das nächste Mal.
Spoiler-Alarm.
Für
die Juni-Ausgabe.
Für die Juni-Ausgabe.
Übrigens, vielen Dank an dieser Stelle. Das er schaut, weil er hat den Artikel schreiben dürfen. Schaut.
Das Schwerste, was ich jemals gemacht habe. Ja, genau, ich habe
gesagt, es fällt mir so schwer, weil eigentlich ist schon ein bisschen was geschrieben drüber und wie schreiben wir denn da jetzt was Neues? Ich habe einen Artikel, glaube ich, schon freigegeben, aber noch nicht gelesen.
Wieso oft du
das nicht gelesen? Kannst du dir nichts mehr, jetzt ist schon zu spät. Eigentlich schon heraus.
Ah, herrlich, das ist schön. Nein, aber ich habe mich trotzdem gefreut, das ist ja auch ein Stück Österreich. Stück Oberösterreich, das man da jetzt ein bisschen in den Vordergrund stellt. Und
ganz eine wichtige Geschichte, viel zu wenig bedacht und viel zu wenig in den Köpfen, weil du hast mir erzählt, das waren in den 50er Jahren noch 8 Millionen, ist das richtig?
Also ich war bei einer Streuobsttagung und da war eine Vortragende, ich kann das nur wiedergeben, was sie gesagt hat, aber die war also eine kompetente Fachfrau. Und sie hat gesagt, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, genau, also 1950 bis 1960, waren scheinbar in Österreich 8 Millionen Streuobstbäume. Und jetzt sind wir bei 1 Million.
Aber du hast dann Förderung gekriegt, dass
die Scheiße
wegreißt.
Ja, ja, in die 60er, 70er. Das
ist genau, der Wahnsinn. Du hast eine Förderung gekriegt,
60, dass die Obstbäume 70er Jahre, wegtust. Aber was warum? Weil sie halt geglaubt haben, dass die Agrarwirtschaft nur über Feldflächen zu bewerkstelligen
andere ist. Also, andere Annahme.
Genau. Ja. Und wir haben nur das Glück, dass Gott sei Dank viel Landwirt ist einfach entweder, weil die Flächen eh nichts gebracht haben, weil es schief waren, weil es vielleicht nass waren und einfach gesagt haben, okay, da wächst eh nichts anders. Also jetzt haben wir halt nur mal die Situation, dass jetzt das übrig geblieben ist, was für den klassischen Intensivanbau einfach nicht geeignet ist. Aber zwischen 1 Million und 8 Millionen ist schon ein Unterschied, weil Hochstamm heißt, große Bäume.
Und Hoch und Mittel, oder?
Ja, genau, also Halb- und Hochstamm. Hm. Aber mit einer gescheiten Kronengröße. Und das ist schon ein Thema. Es wird übrigens gerade das Thema Halbstamm und Hochstamm stark gefördert. Also wenn du solche Bäume setzt, kostet es sehr wenig. Also es kostet echt wirklich ein Bagatell.
Solche Was heißt kosten?
Ja, die Bäume musst du ja kaufen mit einer gewissen Zuchthöhe. Und eigentlich Obstbäume mit gewisser Zuchthöhe kosten ein Geld.
Okay.
Werden aber stark gefördert vom Staat. Eben zu diesem Biodiversitätsthema. Also das kostet wirklich nicht viel. Es weiß nur fast keiner. Ich meine, Landwirte setzen das eigentlich für die nächste Generation. Weil das, man muss auch sagen, diese Bäume brauchen 10, 15 Jahre für einen Feuertrag. Und das ist halt lang, gell? Das ist mindestens also eine halbe Generation. Und das ist halt die Frage. Wer weiß noch, ob der Hof in 15 oder 20 Jahren wirklich noch als solcher mit dem bewirtschaftet wird oder nicht? Oder überhaupt noch in der Familie ist? Und ich glaube, das sind die Fragen, die sich Landwirte stellen, jetzt schon. Man sieht eine Tendenz, dass wieder mehr Bäume gekauft werden. Die Frage ist nur, werden mehr Bäume gesetzt, wie kaputt gingen? Das wird uns die nächsten 10 Jahre wirklich beschäftigen. Also wie viel von dem bleibt wirklich übrig?
Mhm. Ja, und der Thema, steht ja in dem Artikel drin, ein Thema ist auf jeden Fall der geringe Alkoholgehalt, weil ja weniger Zucker im Most ist als im Traubenmost.
Sag niemals Most zu ihm. Aber ja, du hast recht, also im unvergorenen Most, da stimmt's ja.
Most Wanted,
ich wollte ja, einfach Most. Ein bisschen, ja. Ja, genau, ja.
Und es ist einfach, bei deinen Transeco-Geschichten so viel Variabilität drinnen und es passt so gut zu Fisch und Fleisch, dass man es probieren muss. Das ist jetzt keine Werbung.
Keine bezahlte. Übrigens, der Peter ist der größte
nicht
Mensch, der sehr kritisch alles betrachtet, wirklich. Und danke an dieser Stelle. Es ist halt leicht und fruchtig. Ich glaube, das trifft es ein bisschen. Und.
Ja, leicht und fruchtig wird es, glaube ich, nicht richtig beschreiben, okay. Weil es hat schon eine Tiefe. Ja, also okay. du kannst ja das Zeug nicht, das sind ja keine, das hast du mir erklärt, das ist ja nicht so, dass man da liebliche Äpfel, von denen man abbeißen kann, verwendet, sondern. Ja.
Also Speiseobst ist anders. Ist es,
genau.
Ja.
Also in so ein Mostbirn ja, reinzubeißen, ja, das zieht ja dann wahrscheinlich das Hemd hinten rein, aber...
Die Pforte in den Arsch, wollte es nur nicht sagen, ja.
Ja,
ja, ich helfe dir da gern.
Danke, ich kenne den Ausdruck nicht, wir nennen das anders.
Die Pforte ist das Hemd, ja.
Also.
Ja, also du hast recht, diese Sorten sind zum Konsum nicht geeignet und eigentlich nur zur Verarbeitung. Mhm. Ist aber die klassische Weintraube, die zum Wein gemacht wird, ja auch nicht zum Verzehr geeignet ist.
Ja, nur jetzt zum Unterschied von irgendeinem Cider, den man sich im Supermarkt kauft.
Ja. Agree. Also eine Zuckerbrühe, Entschuldigung, dass ich das so gehässig sage, aber eine sehr industriell hergestellte, für den Konsumenten süße.
Also das hat schon eine geschmackliche Tiefe, ja. Da geht es schon in Geschmacksnuancen rein, die nicht nur Saftel sind.
Danke. Ja. Das ehrt uns, gefällt mir ja wirklich, weil ich glaube, das ist ein kleiner Beitrag zu diesem österreichischen Thema. Lieber Herr Stürmer.
Ja. Ich bin Single, ja. Weißt du mir jetzt, warum willst du?
Ja, das trifft sich noch gut. Übrigens, E-Mails bitte an salzamt@feine-klinge.at. Achso, nein, das ist
Salzamt
nicht. Wie das geht da gar nicht. Okay, na, Office. Office heißt es, genau.
Genau.
Aber nur mit Fotos. Aber nur mit Foto.
Aber nur bis zum Hals. Ab jetzt.
Schön gesagt. Ich würde auch sagen, mit der Weltsensation und mit dieser Political Correctness.
Er will Single bleiben, aber ja, das ist eindeutig, oder?
Mit dieser absoluten Political Correctness sagen wir heute einmal vielen Dank, Peter, dass du Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Und übrigens und
dieses Geschleime am Anfang wegen 2 Stunden zu spät, aber egal.
Ja, genau.
Egal.
Alles abbracht
hast du das.
Genau, ja. Genau, abbracht hast du das. Es hat gesessen, ich habe mir es gemerkt. Die Frage ist nur, ob es bis nächstes Mal noch da ist.
Ja.
Und dann sagen wir vielen herzlichen Dank. Wir wünschen eine schöne Woche. Herr Stürmer, das letzte Wort wie immer für dich.
Bleibt sauber und besucht Österreich. Gute Ecken, gute Täler und macht nicht das, was ich immer sage.
Passt, dann würde ich sagen, schöne Woche. Danke, Peter.
Danke euch.
Bitte euch. Schönen Ciao. Tag.